Radio 3. Lebenswelten.
Ein Uhr mittags in Guatemala Stadt. Müde Passagiere in rostigen Bussen wischen sich den Schweiß von der Stirn. Alte Motoren brummen im Stau. Motorräder zwängen sich durch Lücken, die kaum breit genug für ihre Lenker sind. In der Mittagshitze der Zone 3 von Guatemalas Hauptstadt trägt eine sanfte Brise den Geruch der nahegelegenen Mülldeponie herüber. Abgase mischen sich mit dem Gestank verrottender Lebensmittel und brennenden Gummis. Schwarzer Rauch steigt von den Resten verkohlter Autoreifen auf, die noch vor kurzem lodernd brannten. Ein Mann mit rußverschmiertem Gesicht verbietet die Durchfahrt zur Abfalldeponie. Hinter ihm blockieren Barrikaden aus gestapeltem Müll die Straße.
Das Abfalldilemma, wenn Mülltrennung die Existenz bedroht. Eine Sendung von Andreas Burke.
Vor den Toren einer der größten Abfalldeponien Lateinamerikas im Norden von Guatemala-Stadt blockieren hunderte Männer und Frauen die Straße. An normalen Tagen suchen sie im Abfall nach verwertbaren Materialien. Heute aber protestieren die Müllsammler gegen ein neues Gesetz der Regierung. Eine Frau mit langem grauem Zopf erklärt die Wut der Demonstranten.
Wenn wir nicht mehr auf der Müllhalde arbeiten können, dann bekommen unsere Kinder nicht genug zu essen. Die Behörden wollen uns den wertvollsten Teil des Abfalls wegnehmen. Aber davon leben viele alleinstehende Frauen, junge Leute, Großeltern. Wir alle brauchen den Müll.
Doña María ist vor einer Woche 65 Jahre alt geworden. Doch über ein Leben als Rentnerin hat sie noch nie nachgedacht.
Seit ich 7 Jahre alt bin, arbeite ich auf der Müllhalde. Wenn hier wirklich bald nur noch Restmüll geliefert wird, verliere ich mein Einkommen. Was sollen meine Enkel dann essen? Wir sind auf das Recycling angewiesen. Aber den Politikern ist das egal. Die haben ihr Gehalt und interessieren sich nicht für unser Schicksal.
Doña María wohnt in der Siedlung Manuel Colom Argueta, so wie tausende Menschen, die Tag für Tag den Müll der benachbarten Deponie nach Verwertbarem durchwühlen. Zudem trennen sie Glas, Papier, Metall und Plastik. Diese Materialien verkaufen sie für ein wenig Geld, oft das einzige Einkommen, das sie haben. Nebenbei leisten sie so auch einen wertvollen Beitrag zur Mülltrennung. Mit einem wackeligen Wägelchen aus alten Holzlatten und rostigen Rädern transportiert ein Junge die Innereien einer Federkernmatratze. Damit will er die Straßenbarrikaden weiter befestigen, um die Zufahrt zur Deponie zu blockieren. Bereits 2021 hat das guatemaltekische Umweltministerium ein Dekret zur Abfallwirtschaft erlassen. Doch erst 2025 sollte die neue Recyclingvorschrift tatsächlich umgesetzt werden. Danach soll die Bevölkerung ihren Abfall bereits zu Hause in drei Kategorien trennen: organisch, recycelbar und Restmüll. Die Bewohner der Umgebung der Müllhalde sind aufgebracht. Mit solch einem heftigen Widerstand haben die Behörden offenbar nicht gerechnet. Doña María jedenfalls meint, sie habe keine andere Wahl, als sich gegen das Gesetz aufzulehnen.
Vor 5 Monaten wurde mein Sohn ermordet. Auch er hat auf der Deponie gearbeitet. Ich weiß nicht, wer ihn erschossen hat, aber ich weiß, dass ich mich jetzt um die Ernährung seiner 5 Kinder kümmern muss. So ist mein Leben als Großmutter.
Seit die Müllsammler in Guatemala-Stadt das letzte Mal gestreikt haben, sind 30 Jahre vergangen. Damals hatte ein japanisches Unternehmen Pläne für den Bau einer Recyclinganlage vorgelegt. Doch die Verhandlungen mit den städtischen Behörden brachten kein Ergebnis. Doña María sah darin einen Erfolg. Jetzt schaut sie wieder mit kämpferischem Blick auf die Barrikaden.
Wir haben die Zufahrtsstraße versperrt, sodass die Müllwagen nicht mehr durchkommen können. Deshalb bleibt der Abfall vorerst in den Straßen liegen. Wir fordern, dass der gesamte Müll weiterhin auf die Deponie gebracht wird. Müllwagen, die kein Plastik und Glas bringen, brauchen gar nicht erst zu kommen. Dafür streiken wir.
In Guatemala-Stadt und Umgebung produzieren rund 2,5 Millionen Menschen jeden Tag mehr als 4.000 Tonnen Müll. Normalerweise wird ein Großteil dieses Abfalls von 775 Lastwagen über eine abschüssige Straße zur Deponie der Zone 3 gebracht. Doch weil auch die Fahrer streiken, in Solidarität mit den Müllsammlern, fährt dort tagelang kein einziger dieser Mülltransporter. So konnten ein paar Jungs 4 Plastikflaschen auf den Asphalt stellen, die als Fußballtore dienen. Am Rand des provisorischen Spielfelds stehen mehrere Väter mit einer Bierflasche in der Hand und schauen zu. Don Guayo sitzt auf einer ausgedienten Bank aus einem Buswrack. Er ist wütend.
Hier soll ein Monopol entstehen. Das Recyclinggeschäft soll von einer großen Firma übernommen werden. Die wird bestimmt keine Leute ohne Schulabschluss einstellen. So kann das nicht funktionieren. Die Bürokraten haben doch keine Ahnung, wie viele Menschen auf der Müllhalde ihren Lebensunterhalt verdienen.
Tatsächlich schieben die Behörden das Dilemma seit Jahrzehnten vor sich her. Einerseits brauchen die vielen tausend Menschen, die landesweit informell auf Müllhalden arbeiten, eine sozialverträgliche Perspektive. Andererseits ist eine grundlegende Reform und Modernisierung der Abfallentsorgung längst überfällig. Die größte Mülldeponie Guatemalas ist seit dem Jahr 1953 in Betrieb. Damals lag die Schlucht des Rio La Barranca weit abseits von den Wohngebieten der Hauptstadt. Heute gibt es zahlreiche eng bebaute Siedlungen direkt neben dem Müll. Doch der Abfall wird noch immer fast ausschließlich von informellen Arbeitern sortiert. Ohne Werkzeug, ohne Ausbildung und nahezu ohne Schutzmaßnahmen. Viele Frauen, Männer und Kinder durchstöbern den Abfall mit bloßen Händen, auch Don Guayo. Sobald ein Lastwagen abgeladen hat, sucht er nach recycelbaren Materialien und Gegenständen, die noch einen Wert haben und die er verkaufen kann.
Wir haben zwar nicht studiert, aber wir sind nicht blöd. Wir wissen, dass reiche Unternehmer das Recyclinggeschäft an sich reißen wollen. Das dürfen wir nicht zulassen, aber der Kampf wird schwer. In Guatemala gibt es so viel Korruption.
Don Guayo ist Vater von 5 Kindern. Zwar wäre er froh, wenn sie in einer sauberen Umgebung und guter Luft aufwachsen würden.
Aber die Umweltschützer interessieren sich nicht dafür, ob unsere Familien genug zu essen haben. Wenn wir kein Geld verdienen, werden unsere Kinder krank und unterernährt.
Ein Kumpel von Don Guayo stimmt zu. Er wolle nur arbeiten und sei sogar entschlossen zu hungern, bis eine Lösung gefunden ist. Seit seinem 9. Lebensjahr arbeite er als Müllsammler, erzählt Don Guayo. Er schäme sich nicht für diese Arbeit. Vielmehr sei das Recyceln für ihn eine würdevolle Aufgabe.
Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die die Müllhalde für einen ekelhaften Ort halten. Aber in Wahrheit produziert doch jeder Mensch Müll. Wie kann es sein, dass du dich vor dem Abfall ekelst, den du selbst produziert hast?
Viele Menschen in der Umgebung der Deponie können weder lesen noch schreiben. Ein Ausweg aus dem Leben im und vom Müll führt über Schulbildung. Schwester Gloria Schell, die Direktorin des katholischen Bildungszentrums Francisco Coll, hat die engen Wohnsiedlungen im Süden der Mülldeponie vor 10 Jahren das erste Mal besucht.
Damals war das eine harte Erfahrung für mich. Viele der Kinder sind gewalttätig. Aber wie könnte es anders sein bei all dem, was sie hier erleben? Allein der Gestank ist manchmal kaum auszuhalten.
Die Theologin und Pädagogin gehört dem katholischen Orden der Dominicas de la Annunciata an, den Dominikanerinnen von der Verkündigung.
Es gibt aggressive Jugendbanden. Viele Familien sind kaputt. Kinder wachsen bei den Großeltern auf. Manche Mädchen werden von den eigenen Vätern missbraucht. Oder von Brüdern, Onkeln. Natürlich macht das was mit ihrer Psyche. Sie brauchen sehr viel spirituelle und moralische Begleitung.
Schwester Gloria Schell hat sich sehr bewusst für diese Arbeit entschieden, mit Kindern, die am Rand der Gesellschaft leben.
Sie essen, was sie im Müll finden. Sie schlafen auf engstem Raum. Für die Behörden sind sie Menschenmüll. Dort interessiert sich niemand dafür, ob sie leben oder sterben, ob sie zur Schule gehen oder ein Zuhause haben. Die Mächtigen leben bequem, die Armen sind ihnen egal.
Viele der Grundschulkinder arbeiten nachmittags auf der Müllhalde. So auch der 11-jährige Marcos.
Ich begleite meine Mutter und trage die Säcke. Wir sammeln, was die Lastwagen abladen. Das ist sehr anstrengend. Zusammen schaffen wir 20 große Säcke. Allein schafft meine Mutter nur 10. Aber die Arbeit ist widerlich. Man muss viele Mülltüten aufreißen. Manchmal sind da stinkende Eier drin, schmutzige Windeln, gebrauchte Hygieneartikel.
Die Schule öffnet Kindern wie Marcos neue Lebensperspektiven jenseits der Müllhalde.
Ich bin seit 8 Jahren auf der Schule. Nach 2 Monaten konnte ich lesen und bis 100 zählen. Ich will Dolmetscher werden und für Besuche aus dem Ausland übersetzen. Deshalb lerne ich Englisch.
Die Klassenlehrerin von Marcos, Jessica Lopez, war als Kind selber auf dieser Grundschule.
Meine Eltern sind zur Mülldeponie gekommen, als ich 6 Monate alt war. Ich bin hier aufgewachsen und kenne die Probleme aus eigener Erfahrung. Die meisten Kinder arbeiten an der Seite ihrer Eltern im Recycling. Ich würde sagen, 95% unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten noch auf der Müllhalde.
Die 36-jährige Lehrerin weiß genau, was das bedeutet.
Sie bekommen Hautausschläge, Pilze, vor allem an den Beinen. Wenn der Müllberg feucht ist, riecht das seltsam und die Füße sind ständig nass. Viele Kinder haben Atembeschwerden oder Mageninfektionen. Deshalb fehlen sie oft lange beim Unterricht.
Viele der Schulkinder wohnen in Hütten ohne fließend Wasser und ohne Badezimmer.
Die Kinder kommen oft ungewaschen zur Schule. Ihre Schuhe sind kaputt. Die Schuluniform ist schmutzig. Und obendrein sind sie auch noch unterernährt.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Schule sieht die Schuldirektorin und Ordensschwester Gloria Schell darin, das Bewusstsein der Familien zu verändern. Viele Mütter und Väter haben keine Vorstellung davon, dass ein anderes Leben möglich wäre.
Die Menschen hier sind an dieses Leben gewöhnt. Sie glauben, dass es für sie nur hier im Müll Arbeit gibt. Außerdem halten viele Eltern die Schule für Zeitverschwendung. Da müssen wir viel Bewusstseinsarbeit leisten. Immer wieder sagen wir, schickt eure Kinder zur Schule, damit sie eines Tages woanders arbeiten können. Das zu begreifen, ist für viele sehr schwer.
Bei der Streikaktion der Müllsammler hat sich Doña Maria hinter einen wackeligen Holztisch gestellt, vor dem sich eine Warteschlange von Dutzenden Personen gebildet hat. Mit einer langen Kelle schöpft sie heißen Kaffee aus einem großen Aluminiumtopf und füllt ihn in Styroporbecher.
Wir geben den Leuten Kaffee, weil sie Durst haben und weil sie heute kein Geld verdienen können.
Eine der Frauen, die geduldig auf ihren Kaffee warten, ist Doña Patricia.
Wir machen uns Sorgen. Jeder Streiktag ist ein Tag ohne Einnahmen. Wie sollen wir morgen etwas zu essen kaufen? Es ist ja schön, dass wir hier zusammen sind, aber es ist auch traurig, weil wir jeden Tag ärmer werden.
Während Doña Patricia spricht, donnert ein Flugzeug im Landeanflug über die Müllhalde. Der internationale Flughafen Aurora ist keine 4 Kilometer von der Deponie entfernt. Auch er liegt mitten in Guatemala-Stadt. Offenbar fehlte den Stadtplanern des vergangenen Jahrhunderts eine langfristige Vision. So hat niemand verhindert, dass die Müllberge im Osten und Westen direkt an die beiden größten öffentlichen Friedhöfe des Landes grenzen. Auf den Grabstätten hocken Dutzende Geier, angelockt vom Verwesungsgeruch des Abfalls. Doña Patricia stört sich nicht an dieser apokalyptisch anmutenden Szenerie. Sie ist es gewohnt, dass bei der Arbeit auf der Müllhalde ständig Aasfresser über ihr kreisen.
Unser Einkommen hängt von der Qualität des Abfalls ab, der von den Lastwagen geliefert wird. Wenn der Müll demnächst wirklich schon in den Häusern getrennt wird, dann kommen die besten Sachen nicht mehr hier an. Was bleibt dann für uns? Deshalb streiken wir und bleiben auch nachts hier, tagelang oder die ganze Woche. Die Regierung muss uns eine Lösung bieten.
Derweil hat Doña Maria den Kaffeetopf leer geschöpft. Sie geht zu einer Straßenecke und setzt sich auf die Bordsteinkante in den Schatten.
Ich warte auf jemanden. Sie wird mir Geld bringen, weil ich ihr ein paar Kleidungsstücke gegeben habe. Dafür schuldet sie mir 30 Quetzales. Sie hat die Sachen auf einem Markt verkauft. Ich gebe ihr fast jeden Tag Küchengeschirr, Elektrogeräte und Kleidung.
All das findet Doña Maria auf der Müllhalde.
Da kommt sie schon.
Auch Doña Luisa ist 65 Jahre alt, so wie Doña Maria. Die beiden Frauen sind seit Jahrzehnten befreundet.
Ich verkaufe die Sachen, die mir Maria für wenig Geld überlässt.
Töpfe, Pfannen, Stofftiere, Spielzeug, Puppen.
Sie besorgt mir alles Mögliche. Man kann viele Sachen aus dem Müll holen und für gutes Geld verkaufen. Für mich ist das eine große Hilfe.
Sie geht gerne auf den Markt. Ich bleibe lieber hier.
Doña Luisa trägt ein schickes Kleid und zahlreiche funkelnde Schmuckstücke an Hals, Fingern und Ohren. Das auffällige Outfit vermittelt den Eindruck, als würde sie mit dem Verkauf deutlich mehr verdienen als die schlicht gekleidete Doña Maria, die ihre Waren aus dem Abfall geholt hat. Aber das täuscht.
All meine Kleidung habe ich von ihr gekauft. Sie findet im Müll auch hübschen Schmuck. Den verkauft sie mir zu einem besonders niedrigen Preis.
Dort auf der Halde gibt es alles. Wirklich alles.
Schönen Schmuck, ganz billig. Stimmt doch, Marie? Da gibt es wirklich alles.
Eine Weile lang tauschen die beiden Frauen Neuigkeiten aus und sprechen über ihre Familien. Doch dann geht es ums Geschäft.
Ich bin gekommen, um meine Schulden zu begleichen. Einen Moment noch, Marie.
Immer mit der Ruhe.
Doña Luisa kramt 40 Quetzales hervor. Das entspricht etwa 5 Euro.
Ich verkaufe Plüschtiere für 5 Quetzales. Die sind noch richtig hübsch. Wenn sie neu wären, würden sie das 20-fache kosten. Aber die meisten Leute hier kaufen lieber billige Sachen, sonst könnten sie sich das nicht leisten. Hier in Guatemala gibt es viel Armut, auch extreme Armut.
Zuerst wasche ich die Sachen, die mir Maria gibt. Danach sehen sie fast neu aus. Ich verkaufe Sachen für 10, die im Laden 125 kosten. Den Armen ist es egal, ob das Zeug im Müll war. Sie waschen es lieber selbst nochmal, als viel Geld auszugeben. Deshalb kann ich immer gut verkaufen. Manchmal finde ich auch was zu essen, zum Beispiel eine ganze Palette fertig gebratener Hamburger. Die Leute essen sowas gern, weil es bei mir viel weniger kostet als an einem Imbissstand. So kann ich gut überleben. Ich komme ohne Ehemann klar und habe jetzt noch einen Sohn, der mir hilft.
Nachdem sich die beiden Frauen verabschiedet haben, verschwindet Doña Maria in den engen Gassen ihrer Siedlung. Zwei Tage später taucht Doña Maria wieder auf, bei einer großen Demonstration vor dem Gebäude des Umweltministeriums, ein paar hundert Meter vom Flughafen entfernt.
Wir sind hierher gekommen, um zu protestieren. Wir wollen den Müll weiterhin so recyceln, wie wir es immer gemacht haben. All die Menschen, die heute demonstrieren, sind auf diese Arbeit angewiesen. Auch die Lastwagenfahrer und ihre Helfer. Aber das will die Frau Ministerin nicht verstehen.
Während Beamte des Ministeriums und Vertreter der Müllsammler drinnen um einen Konsens ringen, machen die Demonstrierenden draußen Lärm. Nach und nach treffen Dutzende Müllwagen ein. Angeblich wollen sich die Fahrer mit den Müllsammlern der Deponie solidarisch zeigen.
Wir sind gekommen, um die Leute der Müllhalde zu unterstützen. Dieses neue Gesetz ist ganz plötzlich aufgetaucht, obwohl wir schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Warum soll das jetzt geändert werden?
Tatsächlich aber sind es die Besitzer der Müllfahrzeuge, die seit Jahrzehnten eine Modernisierung der Abfallentsorgung verhindern. Für sie ist die Müllabfuhr eine unerschöpfliche Einkommensquelle, die sie eifersüchtig verteidigen. Zum einen kassieren sie eine Gebühr von den Haushalten, deren Müll sie abtransportieren. Zum anderen sind sie die Ersten, die schon in den Lastwagen die wertvollsten Dinge aus dem Abfall fischen. Sie haben kein Interesse daran, die Regeln der Abfallwirtschaft zu ändern. Im Dialog mit den Behörden geben sie sich wenig kooperativ und verweigern sogar die Herausgabe so grundlegender Informationen wie den Verlauf ihrer Routen. Sie halten sich an keine feste Zeitplanung, sodass auch zu Stoßzeiten hunderte Müllwagen unterwegs sind und das Verkehrschaos der Hauptstadt verschlimmert. Mit der Zeit wird die Demonstration immer größer und lauter. Guatemaltekische und internationale Journalisten machen Fotos und Interviews. Der TV-Reporter Rainer Ruiz berichtet live.
Sie drohen damit, den Abfall tagelang liegen zu lassen. Heute gab es in den Wohngebieten keine Müllabfuhr. Viele Straßen sind verschmutzt.
Anstatt ihre Routen abzufahren, versperren weit über 100 gelbe Lastwagen die Zufahrtsstraße zum Umweltministerium und zum Flughafen. Einer der Repräsentanten der Müllwagenfahrer bittet die Bevölkerung Guatemalas vor laufender Kamera um Verzeihung.
Nie zuvor haben wir sie im Stich gelassen. Aber jetzt geht es um das Überleben vieler Menschen. Außerdem könnte der Preis für die Müllabfuhr steigen, wenn das Recyceln nicht unter unserer Kontrolle bleibt.
Der Reporter Rainer Ruiz hat schon oft über die ineffiziente Abfallwirtschaft in Guatemala berichtet. Er weiß, dass das Thema viele Facetten und eine lange Vorgeschichte hat.
Regierungen sind gekommen und gegangen, ohne dass sie der Problematik die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet haben. Es ist ja nicht so, dass die Familien, die auf der Deponie arbeiten und vom Müll leben, dies aus freien Stücken tun. Sie finden schlichtweg keine andere Einkommensmöglichkeit. Längst ist offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann. Die Müllentsorgung braucht dringend eine geordnete Lösung.
In Sachen Urbanisierung ist Guatemala eines der chaotischsten Länder Lateinamerikas. Die Landflucht, fehlende Infrastruktur und eine rasant wachsende Bevölkerung führen zu einem unkontrollierten Wachstum der Städte.
Bedauerlicherweise schneiden wir in vielen Studien gerade im Bereich der Umweltverschmutzung besonders schlecht ab. Die Mülldeponie der Zone 3 ist ein Ort, der das Land so sehr verschmutzt wie kein anderer.
In der schattenlosen Hitze der Müllhalde entstehen giftige Dämpfe. An Regentagen reißt das Wasser riesige Löcher in zahlreiche Abfallschichten. Ab und zu lösen sich Mülllawinen und schieben große Mengen Abfall über das Gelände bis in den Rio La Barranca. Der kleine Fluss mündet in den Rio de las Vacas, der zudem 2/3 des Abwassers der guatemaltekischen Hauptstadt aufnimmt. Einige Kilometer von Guatemala-Stadt entfernt wird all der Schmutz in den Rio Motagua gespült, der als einer der dreckigsten Flüsse der Welt gilt. Schließlich landet der Unrat in der Karibik. Das trägt erheblich zur Plastikverschmutzung der Weltmeere bei. Während vor dem Umweltministerium immer mehr Müllwagen vorfahren, drängen sich einige Presseleute um die junge Sprecherin der Vereinigung Recicladores Unidos. Marlene Luarca setzt sich für die Rechte der Müllsammler ein.
Recyceln ist eine gute Sache. Wir machen das seit über 50 Jahren. Wir haben nichts gegen das Recyceln.
Die engagierte Müllsammlerin bemüht sich seit Jahren, ihre Kolleginnen und Kollegen zum Beitritt in die Vereinigung zu bewegen, um gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Ihrer Ansicht nach liegt die eigentliche Ursache des Konflikts um das neue Gesetz darin, dass ihre Leute nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.
In diesem Land gibt es nicht genug Arbeit und das Gesundheitssystem ist miserabel. Wenn jemand krebskrank ist, dann bietet ihm die Regierung keine angemessene Behandlung an. Trotzdem will sie uns jetzt die Arbeit wegnehmen. Aber wir brauchen das Einkommen, um in der Apotheke Medizin kaufen zu können.
Die Tochter und Enkelin von Müllsammlern ist wütend, dass der Gesetzgeber einmal mehr die Realität des Landes ignoriert.
Zum Beispiel schreibt das Dekret vor, dass jeder Lastwagen nach dem Abladen des Mülls gereinigt werden muss. Wie soll das funktionieren? In der Umgebung der Deponie gibt es ja nicht einmal genug Wasser.
Schließlich wird bei den Verhandlungen ein Kompromiss erreicht. Zumindest in der Hauptstadt soll der Müll vorerst nicht mehr in 3, sondern nur noch in 2 Kategorien getrennt werden. Organische Abfälle und sonstiger Müll. Daraufhin beenden die Lastwagenfahrer und Müllsammler ihren Streik. Eine echte Lösung der großen Probleme der Müllentsorgung in Guatemala ist nicht in Sicht. Und so leben die Menschen weiter mit verpesteter Luft und inmitten toxischer Abfälle. Die Flüsse bleiben verschmutzt und große Mengen Plastik landen auch in Zukunft am Ende im Meer.
Das Abfalldilemma. Wenn Mülltrennung die Existenz bedroht. Sie hörten eine Sendung von Andreas Burke. Es sprachen Marian Funk, Monika Oschek, Uta Maria Torp, Michael Leverkus, Gilles Chevalier, Ortrun Schütz und Elias Ruhose. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger.